In diesem Falle war so ein junger Mann, der in den letzten 4 Jahren immer wieder mal Bewusstlosigkeiten erlitten hat. Und die waren verzweifelt. Die Familie war verzweifelt, weil der Vater hatte auch zwischendurch immer wieder mal erlebt, dass der junge Mann dann bewusstlos wird und dass es ihm gar nicht vorher gut geht. Und auch dieses Erlebnis, plötzlich einen bewusstlosen Sohn, ein Kind vor Augen zu haben, das hatte die ziemlich geprägt. Jedes Mal, wenn der Notarzt kam oder wenn er in die Klinik eingeliefert worden ist, hat man gesagt, ja, alles ist doch in Ordnung, was willst du denn eigentlich?
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Berus Subin. Er ist niedergelassener Kardiologe in Hamburg. Berus Subin kam 1990 als politischer Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland. Da war er Mitte 20. Zuvor hatte er in seiner Heimat schon 9 Semester Medizin studiert. In Hamburg angekommen, fing er an, Deutsch zu lernen. Er bekam einen Studienplatz an der Uni Mainz, musste aber das Medizinstudium noch mal ganz von vorne beginnen. Heute arbeitet er in der von ihm gegründeten Gemeinschaftspraxis Cardiomed in Hamburg. Wir sprechen heute über einen jungen Mann, der seit 4 Jahren alle paar Monate kurz bewusstlos zusammenbricht. Und keiner kennt den Grund.
Ja, dadurch, dass ich dann aus Afghanistan komme und hier in Hamburg viele Afghaninnen und Afghanen leben, finden die afghanischen Patienten ja eher Zugang zu mir, wenn ein kardiologisches Problem im Raum steht. In diesem Fall war so ein junger Mann, auch zufällig Sohn eines Freundes, der in den letzten 4 Jahren immer wieder mal Bewusstlosigkeiten erlitten hat. Und die waren verzweifelt. Die Familie war verzweifelt, weil der Vater hatte auch zwischendurch immer wieder mal erlebt, dass der junge Mann dann bewusstlos wird und dass es ihm gar nicht vorher gut geht. Und auch dieses Erlebnis, plötzlich einen bewusstlosen Sohn, ein Kind vor Augen zu haben, das hatte die ziemlich geprägt. Und dann war ein Hilferuf an mich, ob ich irgendwie da weiterhelfen könnte.
Was haben Sie denn über die Vorgeschichte erfahren? Wie alt war der junge Mann? Wie lang zog sich das schon? Und wie lang blieb er ohnmächtig, wenn es passierte?
Genau, als er zu mir kam, war er so Mitte 20 und er sagte, seit dem 18. Lebensalter habe ich immer wieder mal so alle paar Monate so eine kurze Episode der Bewusstlosigkeit gehabt. Und das war führte immer wieder dazu, dass er dann in die Klinik gefahren worden ist und oder erstmal den Notarzt, haben die Eltern gerufen. Und wenn der Notarzt da war, war er wieder bei Bewusstsein. Und dann wieder willens teilweise wurde er dann mit in die Klinik genommen und hat man dort dann die entsprechende Basisdiagnostik durchgeführt und dann nach einer kurzen Weile dann wieder entlassen. Die Familie hat das Gefühl gehabt, dass denen nicht so großes Glauben geschenkt wird und dass sie nicht so ernst genommen werden. Und insbesondere der junge Kerl hatte ziemlich so eher so beginnende depressive Symptomatik und Züge gehabt und große Angst gehabt, eines Tages zu sterben, ohne dass man ihm glaubt, dass er tatsächlich krank ist, weil er wirklich diese Erlebnis jedes Mal, was er so hatte, war es nicht so ohne Angst gewesen. Es war eine große Angst, plötzlich das Bewusstsein verlieren, die Kontrolle verlieren. Und jedes Mal, wenn der Notarzt kam oder wenn er in die Klinik eingeliefert worden ist, hat man gesagt, ja, alles ist doch in Ordnung, was willst du denn eigentlich? Mhm. Vielleicht hast du zu viel Partys gefeiert, vielleicht hast du zu viel Alkohol getrunken. Es war tatsächlich auch manchmal in Zusammenhang mit Einnahme von Alkohol gewesen, aber auch unabhängig davon. Man hat natürlich eher auf diese Schiene geschoben. Mhm. Und damit war es natürlich für die Familie dramatisch.
Sehr belastende Situation, so wie Sie das erzählen. Und es ging ja nun auch schon einige Jahre.
Genau.
Ich stelle mir auch vor, wenn so plötzliche Ohnmachten oder Bewusstlosigkeiten auftauchen, das kann ja in jeder Situation sein. Sie haben gesagt, gut, manchmal bei Partys war es passiert, aber vielleicht auch zu Hause, vielleicht auch auf der Straße. Das ist ja ängstigend, wenn man denkt, wann kommt das wieder, in welcher Situation.
Genau, eins weiß ich, dass er mir gesagt hat, ich traue mir nicht, Auto zu fahren. Wenn ich beim Autofahren dann bewusstlos werde, dann mache ich natürlich ein Problem mir auch anderen Menschen. Also der war ziemlich eingeschränkt in seinem Alltag. Und wie gesagt, beginnende depressive Symptomatik, weil er eigentlich gedacht hat, irgendwann sterbe ich und ja, keine glaubt mehr.
Ja. Was wurde denn routinemäßig nachgeguckt? Er wurde mit in die Klinik genommen oder der Notarzt oder die Notärztin schaute ihn sich vor Ort an. Da wird ja eine Basisdiagnostik gemacht, wo man vielleicht was hätte finden können, aber nichts gefunden hat.
Genau, beim Eintreffen des Notarztes wurde meist ein EKG aufgezeichnet, was in aller Regel dann normal war. Blutdruck gemessen, Vitalparameter kontrolliert, die auch normal waren. Und in der Klinik und in den Kliniken wurden mehrfach auch eher am Monitor überwacht. Und auch das, da waren keine Auffälligkeiten. So dass insgesamt die Befunde, die erhoben worden sind, waren unauffällig gewesen. Sowohl beim Eintreffen des Notarztes als auch in den jeweiligen Kliniken. Man hat natürlich auch Blut abgenommen, nach Unterzuckerung geschaut oder man hat neurologisch den jungen Mann untersucht und da hat er keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. Mhm. Das war natürlich auch das Problem, dass die Kollegen auch natürlich einen jungen Menschen vor sich hatten, der völlig normale Befunde präsentiert hat. Und auch das ist der normale Gang, dass man nach gewisser Überwachungsphase dann die Patientinnen und Patienten nach Hause entlässt.
Ohnmachten, mal als Stichwort, oder kurze Bewusstlosigkeiten, was kann das denn alles sein? Sie haben gerade gesagt, EKG wurde gemacht, das Herz angeguckt, Blutdruck wurde überprüft, vielleicht die Blutwerte bestimmt angeguckt nach einer Unterzuckerung. Was kann denn so eine kurze Ohnmacht noch auslösen?
Ja, man differentialdiagnostisch, wenn man verschiedene Diagnosen sich anschaut, Ohnmachtgefühle können als Ursache haben, neurologische Erkrankungen, kardiale, also Herzerkrankungen, entzündliche Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen oder auch in seltenen Fällen psychogene, psychische Erkrankungen. Das heißt, nach allen diesen Ursachen, Ideologien wurden geschaut, ja. Und man fand das in den Aufenthalten der Kliniken nicht. Das sind die wichtigsten Differentialdiagnosen, wonach man nachschauen sollte. Mhm. Das Alter war natürlich atypisch. Es war ein junger Mensch. Und selten haben wir bei den jüngeren Menschen als Ursache kardiale Erkrankungen, also Herzerkrankungen, ob das Rhythmusstörungen sind oder andere kardiale Grunderkrankungen sind.
Nochmal kurz zu dem Leben des jungen Mannes. Die Familie war verzweifelt, der junge Mann selbst war verzweifelt, keiner hatte ihm Glauben geschenkt, er hatte Angst, dass es wieder passiert. Wie lebte er denn? Ging er noch auf Partys? Sie sagten, Autofahren kam für ihn nicht mehr in Frage. Wie sah sein Alltag aus?
Also, soweit ich mich erinnern kann, er hatte noch keine Ausbildung abgeschlossen gehabt, weil er relativ depressive Symptomatik hatte. Ich weiß, dass er kein Auto fuhr und ja, gelegentlich traf er sich mit seinen Freundinnen, mit den engsten Freundinnen, wo das Problem bei denen auch bekannt war. Weil meist waren die Freunde natürlich dabei, wenn er irgendwie mitten in der Nacht bewusstlos geworden ist. Und dann hatte bestimmte Freunde Kreis gehabt, mit denen er sich dann getroffen hat. Ansonsten ja, eher zurückhaltendes, isoliertes Leben.
Als Sie ihn das erste Mal bei sich in der Praxis hatten, was hatten Sie für einen Eindruck und was haben Sie noch erfahren?
Ja, das Wichtigste ist bei solchen Erkrankungen erstmal die Anamnese, dass ich den sowohl den jungen Mann Zeit gegeben habe, zu erzählen, was ihm geschehen ist, als auch dem Vater, der bei ihm war bei dem ersten Besuch. Wir haben ein langes Gespräch geführt und die haben alle Episoden glaubhaft mir erklärt und erzählt, wie die Episoden geschehen sind. Und da war schon mir wichtig zuzuhören und auch wirklich die meisten Informationen sowohl aus eigener Person und die fremde Anamnese auch vernünftig zu erheben. Und dann war es mir erstmal wichtig, denen zu glauben. Das war auch sehr glaubhaft gewesen. Okay, die haben tatsächlich oder er hat tatsächlich ein Problem. Und dann haben wir die Basisdiagnostik geführt, was auch mehrfach in den Kliniken durchgeführt worden sind. Man will natürlich sein eigenes Bild machen. Dazu gehört eine Ultraschall des Herzens, ein EKG, eine ausführliche Blutentnahme, eine 24-Stunden-EKG. In dem Fall haben wir, glaube ich, 72-Stunden-EKG gemacht, um eine kardiale Ursache der Bewusstlosigkeit auszuschließen oder herauszufinden. Und da waren alle Befunde auch bei uns negativ oder in diesem Falle für den Patienten positiv gewesen. Das heißt, wir haben keine Auffälligkeiten finden können. Und dann habe ich mich entschieden, einen sogenannten Event Recorder zu implantieren. Das ist so ein kleiner Chip oder so ein kleiner Chip, so groß wie ein USB-Stick, was man unter der Haut implantiert. Und die Patientin über längere Zeitraum bis 3 Jahre überwacht. Der Hintergrund meiner Gedanke war, mit den erhobenen Befunden haben wir nicht feststellen können. Und wir brauchen eine längere Überwachungsphase. Und die längere Überwachungsphase können wir nur mit einem implantierten Event Recorder oder mit einem tragbaren Event Recorder dann tun. Und da die Episoden sehr selten auftraten, so 3 bis 4 Mal im Jahr, brauchte man natürlich längere Überwachungsphase. Konnte man nur realisieren mit einem implantierbaren Event-Recorder, was heutzutage sehr einfach zu realisieren ist. Das ist ein kleiner Chip, wie gesagt, das spritzt man unter der Haut und hat man innerhalb von 2 Minuten sozusagen das Ding implantiert, hat man aber ein unglaublich gutes diagnostisches Tool, womit man Patienten über längere Zeit beobachtet.
Und das wird implantiert in der Nähe des Herzens?
Genau, das ist ungefähr im vierten Interkostalraum, neben dem Schlüsselbein, unter der Haut.
Interkostalraum ist der Rippenzwischenraum zum Vorstellen.
Rippenraum, genau.
Genau, also in der Nähe des Herzens. Hat der junge Mann sich gleich drauf eingelassen? Manche haben ja vielleicht dann doch Angst, dass das wehtut, wenn man das da unter die Haut gespritzt bekommt.
Erstmal habe ich dann natürlich über die Harmlosigkeit des Eingriffs gesprochen und das war denen ganz klar, ja, das machen wir. Zweitens, die waren dankbar und froh, dass wir überhaupt weiterkommen in irgendeiner Art und Weise. Mir war natürlich auch nicht klar, ob dieser Mensch auch ein kardiales Problem hat. Aber ich habe gedacht, naja, wenn einer so glaubhaft seine Symptomatik äußert und dann muss man alle möglichen, auch seltenen Ursachen ausschließen, was auszuschließen ist. Und in dem Fall waren wir alle uns sehr schnell einig, dass das geschehen soll.
Wie funktioniert das? Sie erzählten gerade, es ist wie so ein kleiner Chip oder wie so ein USB-Stick, der dann unter der Haut ist und der sendet die Herzdaten an Ihren Computer. Sie lesen das aus. Wie funktioniert das?
Also Sie müssen sich vorstellen, das ist ein zweipoliges EKG praktisch. Das ist wie ein normales EKG, allerdings ein Einkanal-EKG wird das abgeleitet und hat eine sehr lange Lebenszeit aufgrund der tollen Technologie. Und dann bekommen die Patienten auch ein kleines separates Gerät, was man auf dem Nachttisch stellt. Und abends, wenn der Patient in Kontakt kommt mit diesem Messenger praktisch und nach den Algorithmen dieses kleinen Computers, was unter der Haut implantiert ist, eine Auffälligkeit da ist, wird dieses EKG, was nach den Algorithmen als auffälliges EKG definiert wird, dann über diesen Messenger, über das zweite kleine Gerät, was auf dem Nachttisch ist, dann zu uns in die Praxis geschickt. Und sobald wir unsere tägliche Routine machen und sehen, aha, da war ein Ereignis, je nach Schweregrad des Ereignisses rufen wir dann die Patientin an und informieren wir die Patientinnen oder Patienten über das weitere Prozedere.
Wie ging es denn bei dem jungen Mann weiter? Wie lange dauerte es, bis sie Nachricht bekam?
Das war circa so 2-2,5 Monate gewesen. Eines Morgens, am Montagmorgen, habe ich dann genau unsere PCs aufgemacht und sah mir, oh, da war eine sehr, sehr lange Pause gewesen. Und zwar 2 Tage vorher am Samstagabend, auch in der Nacht. Und dann habe ich sofort Kontakt aufgenommen mit dem erstmal mit dem Vater, weil ich den Vater seine Nummer hatte und Patienten nicht erreicht habe, und mit dem jungen Mann, und habe ich dann in die Praxis einbestellt.
Was heißt denn sehr lange Pause?
Das war eine Pause von, glaube ich, circa, kann jetzt nicht genau erinnern, 12 oder 13 Sekunden gewesen. Und alle Pausen, die oberhalb von 6 Sekunden sind sehr kritisch. Das heißt, also in dem Fall war ein Sinusarrest, auf Deutsch ein Herzstillstand. Der Sinusknoten, der unser Taktgeber ist, der unser Generator ist, praktisch hat er sozusagen für einen kurzen Moment pausiert und geschlafen und hat nicht die elektrische Impulse abgegeben. Und in dem Fall ist dann ein Herzstillstand da, und der hat über 13 Sekunden Herzstillstand gehabt. Und dann ist klar, dass man bewusstlos wird, weil in dem Moment, wenn das Herz stehen bleibt, keine Sauerstoffaufnahme, Sauerstoffversorgung im Gehirn stattfindet. Und dann die wichtigsten vitalen Zentren im Gehirn dann sozusagen ausschalten.
Sie riefen den Vater an und kontaktierten den Sohn, den jungen Mann selber. Was hat er denn Ihnen über diesen Samstag erzählt, was da passiert ist?
Er sagte, warum rufen Sie an? Ich habe gesagt, ja, ich habe was gesehen. Sagt er, ja, am Samstagabend um 23.30 Uhr, dann passiert immer das, was mir immer passiert. Ich war mit den Freunden unterwegs und plötzlich knallte ich sozusagen auf den Boden. Und dann hat ein paar Sekunden gedauert, war ich wieder da. Und das passte, korrelierte genau zu dem Zeitpunkt, was in dem Event-Recorder auch das Ereignis sozusagen aufgezeichnet wurde. Und dann war es für uns klar, dass das Problem ist. Mhm. Weil die direkte Korrelation zur Symptomatik und Pause auch da war. Und auch eine sehr lange, sehr pathologische Pause war.
Gerade als Sie das erzählt haben, ja, stimmt, da bin ich auf den Boden geknallt, um die und die Uhrzeit habe ich ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil es ja wirklich, ne, sie sehen was, sie rufen an und er erzählt, ja, da ist wieder was passiert. Ich bin ohnmächtig zusammengebrochen.
Beziehungsweise ich habe anders gefragt, ich habe gedacht, was war am Samstag? Und dann hatte er mir sein für ihn mittlerweile Routine-Ereignis erzählt, was passierte und um wie viel Uhr. Ich wollte die Frage eher an ihn stellen, mhm, und nicht ich die Information geben.
Ist er denn in die Klinik gefahren an dem Abend oder hat den Notarzt geholt?
Nein. Die hatten mittlerweile dann aufgegeben, das zu tun, weil das war eine Routine, hinfahren, nach Hause entlassen werden. Ist natürlich auch lästig, stundenlang in der Notaufnahme zu sein und passiert nichts. Also für die war natürlich diese Thematik abgeschlossen, jemals wieder in die Klinik zu fahren.
Wie ging es dann weiter? Sie hatten telefoniert.
Genau.
Und dann?
Dann kamen die zu mir in die Praxis und dann habe ich gesagt, ja, der junge Mann, auch wenn er sehr jung ist, braucht leider einen Herzschrittmacher, also einen externen Taktgeber. Wenn das Herz stehen bleiben sollte, dann sieht dieser Schrittmacher, dass das Herz in dem Moment nicht arbeitet und würde dann die Aufgabe des Sinusknoten übernehmen. Die waren natürlich erstmal geschockt, aber auf der anderen Seite auch gleich erlöst, dass hier ein Problem erkannt worden ist und da ist, dass wir uns geholfen wird. Und damit war für die auch ganz schnell klar, ja, wir machen mit. Also ich bin bereit, über mich diese Operation, wie sagt man auf Deutsch?
Ergehen zu lassen.
Genau. Da waren sie bereit. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich theoretisch wie praktisch musst ihr gleich in die Klinik. Problem erkannt, muss auch sofort behoben werden. Kann morgen wieder passieren. Dann haben die gesagt, nee, jetzt machen sie selber. Ich mache routinemäßig mittwochs, habe ich meinen OP-Tag. Und das war Montag und es sollte einen Tag dazwischen. Und die haben gesagt, nein, also dann vertrauen wir ihnen, sie machen die OP selber und wir warten, egal was passiert, bis Mittwoch kann nichts passieren. Und dann habe ich am darauffolgenden Mittwoch die Schrittmacher-Operation durchgeführt und dann sehe ich ihn jetzt, seitdem sehe ich ihn, seit mehreren Jahren ist in meiner Behandlung, in der Praxis und ja, ich glaube mittlerweile, dass er ein sehr glücklicher Mensch ist.
Das können Sie ja gleich noch erzählen, wie sein Leben weitergegangen ist. Könnten Sie noch kurz erklären, wie man diese Krankheit nennt? Sie haben ja gesagt, es ging vom Sinusknoten aus, der hat da in dem Moment nicht funktioniert und ist der Taktgeber eigentlich fürs Herz. Wie nennt man die Krankheit und wer kriegt die eigentlich normalerweise?
Die Erkrankung heißt Sick Sinus Syndrome, also SSS. Und das ist eigentlich ein typisches Krankheitsbild des alternden Menschen, ja. Tritt meist in höherem Alter auf, aufgrund vieler Ursachen, sei es koronare Herzkrankheit, also Durchblutungsstörung des Herzens oder entzündliche Erkrankungen, meist aber Diabetiker und so weiter und so fort. Und sehr atypisch in diesem Alter. Es gibt natürlich diese idiopathische Form, die ungeklärte Form, die auch in jüngeren Jahren auftritt, aber sehr, sehr selten. Aber wie wir auch in diesem Falle gesehen haben, ist leider auch, tritt auch in jüngeren Jahren auf.
Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind ja ein niedergelassener Kardiologe und haben jetzt den Herzschrittmacher eingesetzt. Das heißt, Sie sind auch an der Klinik tätig oder nehmen Ihre Patienten mit dahin?
Genau. Ich bin ein interventioneller Kardiologe. Das heißt, ich versorge meine eigenen Patienten in der Klinik selber, großteils ambulant, aber auch stationär. Ich versorge die prästationär, ich nehme die mit in die Klinik, versorge die stationär oder in der Klinik zu Operationen und ich versorge die dann poststationär. Das heißt, ich bin einmal in der Woche dort in der Klinik und versorge meine Patientin mit verschiedenen Sachen, ob das Schrittmacherimplantation ist, Defibrillation ist oder eine Herzkatheteruntersuchung oder.
Das ist für die Patienten ja auch schön, dass es so in einer Hand ist bei Ihnen, oder?
Die Patienten finden natürlich extrem toll, weil die kenne ich teilweise seit 17 Jahren. Und wenn die ein Problem haben, die wissen, okay, ich bin bei meinem eigenen Arzt und der weiß, was mit mir ist, als wenn ich die irgendwo hinschicke. Mhm. Die Patientin findet diese Art der stationär-ambulante Versorgung extrem gut.
Nochmal zu diesem besonderen diagnostischen Gerät, dem Event-Recorder. Ist das so einfach zu bekommen, zu kriegen?
Leider nicht. In diesem Falle ist es leider so, dass die Event-Recorder die Kosten der Implantation und die Kosten des Gerätes nicht von allen Kassen übernommen werden. Und je nachdem, ob man glücklich ist bei ein oder anderer Kasse ist, die das übernehmen, geht es ambulant. Ansonsten muss man eine Kostenübernahme, Antragstellung machen. Und das ist eine komplizierte Prozedere, die meist abgelehnt wird von den Kassen. Und das ist ein Kampf, den wir seit Jahren führen, wo wir dafür plädieren, dass die Kosten dieses tollen Instrumentariums oder tolle diagnostisches Tool übernommen wird.
Wie ging es denn dem jungen Mann nach dem Eingriff? Er hatte den Herzschrittmacher bekommen. Und dann?
Ja, der hat natürlich ein halbes Jahr gebraucht, bis er sich daran gewöhnt hat und bis er auch mit der Sache vertraut wurde und auch die Sicherheit wieder gefunden hat. Und nach einem Jahr, wo er gesehen hat, er hat keine Synkopen mehr, keine Bewusstlosigkeit, keine Ohnmachtsgefühle mehr, ging ihm dann zunehmend besser. Und dann hat er angefangen, eine Ausbildung zu machen. Der hat dann im sozialen Leben teilgenommen und dann geheiratet und mittlerweile sehe ich ihn als einen glücklichen jungen Mann, der einmal im Jahr zu uns in die Praxis zur Verlaufskontrolle kommt.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.